Pitlane Crew, der F1 Podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge Pitlane Crew, der F1 Podcast. Heute mit mir dabei ist meine Co-Moderatorin Rebecca.
Hallo.
Und als Gast mal wieder in unserer Runde dabei die liebe Claudia.
Hallihallo.
Und gerade in die Folge eingeführt hat euch die liebe Dani.
Hallo auch von mir. Wir werden wie immer gehostet von meinsportpodcast.de. Ja, meine Lieben, ich bin endlich mal wieder dabei. Die letzten zwei Folgen durftet ihr ja ohne mich aufnehmen, da ich aus diversen Gründen abwesend war. Schön, dass ich wieder mit euch hier dabei bin. Ja, wir hatten ein wunderbares Monaco-Rennen. Wie fandet ihr es? Ging es euch ähnlich wie mir und ihr musstet ein bisschen mit dem Einschlafen kämpfen?
Also von Einschlafen kann bei mir nicht die Rede sein. Ich habe es nachgucken müssen. Wir waren unterwegs und ja, also der Anfang war ja sehr gut und sehr unterhaltsam und versprach ganz viel. Und dann auf einmal kam die Ernüchterung nach dem Restart und gähnende Langeweile.
Mehr am Handy rumgedaddelt und was für die Uni gemacht. Also ja, spannend fand ich es auch nicht.
Claudia, du findest Unfälle unterhaltsam. Wie kannst du nur...
Böse, oder? Nee, also klar, als die Bilder dann da waren, da habe ich gedacht, ach du grüne Neune, boah, was ist denn da passiert? Sah ja schon sehr heftig aus, dieser Unfall, und dann nur von Perez da das Monocoque nur noch da, keine Reifen mehr dran, dann überlegst du so, Gott, was ist denn da passiert? Dann hat es ja ein bisschen gedauert, bis dann die Bilder kamen, und also es, vom Crash her war es schon heftig, also zum Glück, dass alle ausgestiegen sind, gar keine Frage. Aber da stellt sich dann halt die Frage, sind diese Autos für Monaco eigentlich noch richtig?
Ja, interessante Frage, weil das Rennen, also ich glaube, Monaco war schon in den letzten Jahren nicht mehr so super spannend. Aber dieses Rennen hat dem Ganzen nochmal die Krone aufgesetzt. Ich dachte ja auch anfangs, ich gebe es ganz ehrlich zu, oh, könnte spannend werden mit dem Unfall und dann nochmal Restart. Allerdings hat uns ja eigentlich die Red Flag und der Restart die Spannung genommen, weil Monaco ist ja, wenn dann ein Rennen, was entweder im Qualifying oder eben durch die Boxenstopp-Strategie entschieden wird und da ja gefühlt fast keiner mehr gestoppt hat, ja, war es dann eigentlich quasi mit dem Start vorbestimmt, das Rennen.
Ja, dann kam ja noch dazu, dass die alle auf Sparflamme gefahren sind, weil sie Reifen sparen wollten. Die sind ja irgendwie teilweise, glaube ich, 10 Sekunden langsamer als in der Quali unterwegs gewesen. Also da finde ich auch, also das soll ja eigentlich gerade so auch der Faktor sein, dass sie da schnell durch diese Gassen düsen und dann fahren die da alle gefühlt wie in der 30er-Zone rum. Ja, also und wie du sagst, die Boxenstops habe ich auch stark vermisst, dadurch war es halt noch eintöniger.
Ja, eintönig kann ich eigentlich dann auch nur zustimmen, dass das dann nicht so schön war. Ich habe mir einen Tag vorher nach dem Qualifying dann schon so ein paar Gedanken gemacht und habe gedacht, so, boah, gucken, was da morgen passiert. Auch eher in Richtung, ja, zum Glück sind ja Boxenstops da. Aber so, ich, eigentlich war es letztes Jahr schon so, dass das nicht, dass es da keine Überholmanöver mehr auf der Strecke gab. Ich meine ja, und es hat sich dann dieses Jahr leider dann wieder so, also durchgezogen. So wie sie gestartet sind, sind sie ins Ziel gekommen.
Ja, Monaco ist eigentlich nur spannend, wenn es regnet. Oder wenn halt zwischendrin dann mal Safety Car ist und es so Restarts gibt und dadurch halt Chaos entsteht. Aber so wie das jetzt dieses Jahr war, kann es eigentlich auch nicht der Anspruch der Formel 1 sein, die Rennen abzuhalten. wurde jetzt auch schon viel diskutiert, was man vielleicht machen könnte, ob man sowas wie, oh, ich weiß nicht mehr, welches Rennen es letztes Jahr war, wo die FIA doch bestimmte Stops nach so und so vielen Runden vorgeschrieben hatte, weil die Reifen so schwierig waren. Dass man vielleicht sowas für Monaco, also jetzt nicht, weil die Reifen schwierig sind, aber dass man sagt, keine Ahnung, alle 20 bis 30 Runden irgendwie in einem Fenster von 10 Runden müssen alle einmal stoppen oder so. Oder dass man für Monaco sagt, bei einer Red Flag darf man Reifen nicht wechseln. Also irgendwie so eine Sonderregel, wenn man unbedingt da weiterfahren will, sollte man sich meiner Meinung nach einfallen lassen.
Ich finde dann Haas aber nicht nur Monaco, sondern da schließen sich, glaube ich, noch ein paar andere Kurse nachher an. Und dann weiß ich nicht mehr, ob das dann zur Formel 1 so passt.
Aber ich finde es in Monaco wirklich am extremsten, weil jetzt gerade mit diesen breiten Autos und so, die kommen ja gar nicht mehr aneinander vorbei, ne? Also ich glaube, in Runde, lass mich nicht lügen, 40, 50 oder so war gefühlt das erste Überholmanöver, wo jemand an jemand anderem mal vorbeigefahren ist. Also dann müssen sie es aus dem Kalender streichen, ganz radikal. Aber das wollen halt auch alle nicht, weil Tradition und so. Oder man muss irgendwie schaffen, die Strecke breiter zu machen, was aber auch irgendwie ja unmöglich ist in dem Stadtkurs. Also ich finde auch in keinem anderen Rennen, selbst wenn mal Rennen langweilig sind, ist es so extrem, wie es in Monaco ist. Das halt wirklich, also hat man ja gesehen, vorne die beiden McLarens wären ja eigentlich von der Pace her wahrscheinlich an den Ferraris vorbeigekommen, ging aber nicht, weil kein Platz und blöde Strecke. Also kann es ja irgendwie nicht sein, dass wirklich mit dem Samstag alles entschieden ist.
Ich habe auch so das Gefühl, dass mit dem neuen Reglement, wie die Autos konzipiert sein müssen, ist es noch schlimmer geworden. Also ich habe Monaco nie als spannendes Rennen empfunden. Ich kriege ja auch immer eine aufs Dach, auch von euch, wenn ich sage, oh, Monaco streich's aus dem Kalender, brauche ich nicht. Aber ich finde wirklich, dass es immer schlimmer wird. Du musst ja wirklich gefühlt jedes Jahr darauf hoffen, dass es eventuell mal regnet, dass dadurch ein bisschen Spannung kommt. Aber da kommt ja kein Auto am anderen vorbei. Ich habe es gerade parallel, als ihr beide hier diskutiert habt, mal nachgesehen. Die ersten 10 Fahrer sind genauso ins Ziel gekommen, wie sie auch gestartet sind. Was ist das denn? Dann könnte man auch das Rennen gleich streichen. Man könnte sich den Materialverschleiß sparen und einfach nach dem Qualifying sagen, jo. Die ersten 10 kriegen jetzt auch genauso die Punkte, wie sie ihre Zeiten gefahren sind.
Oder man führt für Monaco Reverse Grid ein, obwohl das macht eigentlich auch keinen Sinn, weil sie ja nicht aneinander vorbeikommen. Aber ja, also ich finde auch, wie gesagt, das kann eigentlich nicht der Anspruch sein, dass ein Rennen wirklich nur dafür da ist, dass da ein paar Promis mal übers Grid laufen können und man sagen kann, ach ja, man ist ja in Monaco gefahren, wenn es letztendlich nichts dem Zuschauer bringt und den Teams ja eigentlich auch nicht, außer wie Dani meinte, Materialverschleiß, dann weg damit und lieber irgendein anderes spannendes Rennen im Kalender.
Ja, das habe ich mir aber nach diesem Wochenende dann auch gedacht und habe, so können die nicht weitermachen. Klar, ne, die Bilder sind schön, wenn du da die Yachten siehst und den blauen Himmel und wie das da so eingebettet ist. Also dieses Jahr haben mir die Bilder tatsächlich mehr gefallen als das Rennen. Deswegen, also für mich könnte es eigentlich jetzt auch weg.
Ja, man muss sagen, die Quali und so, das finde ich persönlich schon immer spannend, ne? Wenn die dann die Autos ja wirklich auch mal an die Grenze bringen in diesem engen Kurs, da kann halt schnell was passieren, dass man mal antitscht oder so. Aber wenn die jetzt so verwalten wie im Rennen, dann ist ja auch diese jegliche Spannung, dass vielleicht was passieren könnte, also jetzt nichts Schlimmes, aber dass halt mal einer die Wand küsst oder so, komplett hinfällig. Also dann bringt die schöne Quali am Samstag auch nichts mehr.
Ich habe das Gefühl, dass die Kritik unter den Fahrern ja auch immer mehr zunimmt. Max hat dieses Wochenende ja auch keinen Hehl draus gemacht, wie sehr ihn das Rennen gelangweilt hat. Da gab es doch auch irgendwie diesen Funkspruch, ob er ein Kissen haben könnte. Es ist so langweilig. Dann wird er später in einem Interview gefragt, warum er denn das Rennen so langweilig fand. Und dann hat er nur mit einer Rückfrage geantwortet, wie denn quasi für uns die Zuschauer das Rennen gewesen ist. Also, ja, gab es noch andere Fahrer, die sich so kritisch geäußert haben? Habt ihr da was
Ja, er hat
mitbekommen?
ja mit George Russell hat er ja rumgescherzt. Ich glaube, es war das gleiche Interview, wo er halt auch gefragt wurde, wie er das Rennen fand. Und da haben sie auch darüber gesprochen, irgendwie so, man könnte ja irgendwie so einen 5-Runden-Nap einführen oder irgendwie so. Und dann ist die Moderatorin auch so ein bisschen eingestiegen. Und da meinte George Russell irgendwann so, ja, die letzten 10 Runden machen wir dann demnächst zu Fuß oder irgendwie so. Also Russell war wohl auch nicht besonders begeistert. Ja, also ich glaube, also von Mehrfahrern habe ich es nicht direkt mitgekriegt, aber ich vermute stark, dass die anderen es auch nicht wesentlich spannender fanden.
Nur die, die sich dann mal getraut haben zu überholen. Was mich dann allerdings wundert, die Aussagen dann halt zu bekommen. Und also ich meine, Verstappen war ja auch gut unterwegs nachher. Er hing ja dann auch richtig kräftig hinter Russell fest. Ist ja normalerweise auch einer von denen, der dann zum Überholen ansetzt. Aber selbst wenn der nicht überholt, dann kann ja schon irgendwas nicht stimmen.
Wie viele Überholmanöver hatten wir denn überhaupt? Es gab doch nur das eine von Bottas. Oder habe ich andere verpasst? Ich war nicht ganz so
Sargent
aktiv.
hat auf jeden Fall einmal überholt. Das haben Sascha und Ralf ganz lobend hervorgehoben. Ich glaube, der war mit der ersten, also ich glaube, das war das erste Überholmanöver des Rennens. Da ist er irgendwo ganz hinten im Feld, glaube ich, an Zhou oder so vorbeigedüst.
Ja, hat er nicht die Chance genutzt, als die vorderen vier quasi dran vorbeigefahren sind, dass der noch da so durchgeschlupft war?
Ja, ich glaube, irgendwie sowas. Ich glaube, das waren auch gefühlt die einzigen Chancen, wo irgendjemand an wem vorbeigekommen ist, wenn es dann Überrundungen gab.
Ja, weil der konnte sich mit dem Williams da ja dann auch ganz gut hinter Norris dann festsaugen. Also ja, aber dadurch hat man dann auch gesehen, dass das natürlich dann eine ne bescheuerte Strecke ist und da keiner vorwärts kommt.
Ich glaube, von dem Wochenende hat tatsächlich nur eine Person profitiert, oder? Der Fahrer, der endlich seinen Fluch hinter sich gelassen hat und Monaco gewinnen konnte.
Gibt doch gar keinen Monaco-Fluch,
Nicht?
hat er doch selber gesagt. Gibt doch keinen Monaco-Fluch.
Ja, jetzt
Ja,
nicht
jetzt
mehr.
sagt er das. Ja. Jetzt ist das ja auch einfach zu sagen. Hat Lando bestimmt auch gesagt nach seinem Sieg. Ja, also ich gönne es ihm auf jeden Fall. Also, wenn ich jetzt nicht der größte Ferrari-Fan bin und das Rennen wirklich für die Tonne sonst war, das hat man ihm schon gegönnt. Man hat auch gemerkt, wie erleichtert er war, dass das endlich funktioniert hat und wie sehr sich auch die ganzen Fans in Monaco gefreut haben. Ich habe auch ein Video gesehen von einem Streckenmarschall, der in der letzten Runde dann angefangen hat zu weinen, weil er sich so gefreut hat, dass Leclerc den Sieg holt. Für die freut es mich schon. Ich finde es jetzt ein bisschen krass, wenn man sagt, oh ja, jetzt holt er sich das nächste Rennen auch und so. Also so hervorstechend war die Leistung da nicht. Wie gesagt, er hat halt in der Quali eine super Runde hingelegt. Jetzt im Rennen, glaube ich, auf einer anderen Strecke hätte Piastri ihn gepackt. Aber ja, soll es nicht schmälern, ne? Hätte, wäre, wenn. Er hat trotzdem den Sieg geholt und das gönne ich ihm.
Genau, also ich bin auch der Meinung, aber klar, hätte, wäre, könnte, hätte, Fahrradkette, wäre das Rennen nicht vorzeitig durch eine Red Flag unterbrochen worden und das Rennen wäre lediglich eine Challenge aus, wer hält mit einem Reifensatz bis zum Ende durch, glaube ich nicht, dass er gewonnen hätte, weil die McLaren von hinten gedrückt haben. Ich glaube, die waren an diesem Wochenende das stärkere Team. Die sind halt nur nicht vorbeigekommen und mussten dann natürlich auch nicht ganz so aggressiv fahren, damit die Reifen bis zum Schluss halten. Also ich denke, dass er wirklich, also nach meiner persönlichen Einschätzung, der glückliche Gewinner und Nutznießer der Situation gewesen ist.
Ja, also klar, ne, das Wochenende fängt ja dann früher an und ihm liegt, oder dieses Jahr lag ihm dann auch die Strecke ganz gut. Der hat den freien Trainings gut was rausgehauen. Der hat das Qualifying dann gut abgeliefert und das war schon, das war der Punkt, wo er das Ding eigentlich gewonnen hatte. Und klar, wie du sagst, Dani, hätten wir nicht in der ersten Szene schon diese Red Flag gehabt und die hätten um die Reifen nicht gewechselt, dann sähe das Ding vielleicht auch ein bisschen anders aus. Aber ne, wie wir immer dann halt sagen, hätte Fahrradkette, es war nicht so, da können wir auch noch so verschiedenste Richtungen einschlagen. Es ist so, wie es ist und jetzt sei ihm der Sieg gegönnt und die nächste Strecke Kanada, gucken wir dann, was der Ferrari dann halt dort kann.
Man muss ja auch sagen, er hat nicht nur den nach ihm nicht vorhandenen Monaco-Fluch gebrochen, sondern auch seinen Pole-Fluch. Der hat doch keine Ahnung, wie viele Rennen die Pole geholt und nie den Sieg. Das hat er ja jetzt auch endlich mal geschafft, vorne loszufahren und vorne auch wieder ins Ziel zu kommen.
Dann herzlichen Glückwunsch, Charles Leclerc.
Anderes Thema. Was war dieses Wochenende mit Red Bull los? Verstappen nur auf 6 gestartet. Man könnte so ein bisschen den Eindruck gewinnen, dass es bei Red Bull derzeit so ein bisschen rückwärts statt vorwärts geht.
Ich glaube einfach, bei den anderen Teams geht's stark vorwärts und deswegen wirkt das so. Ich glaube, Red Bull hat gedacht, ihr Vorsprung, den sie Anfang der Saison hatten, der hält sich ein bisschen komfortabler und länger, als er es jetzt tut.
Aber meinst du nicht auch, dass vielleicht der interne Tumult bei Red Bull auch so ein bisschen dazu beiträgt, dass die Situation gerade die ist, die wir zu sehen bekommen?
Ich finde es immer ein bisschen schwierig zu sagen, ja, deswegen auf einmal. Was ich ein bisschen erstaunlich finde, ist jetzt, wo Newey weg ist, dass es jetzt auf einmal irgendwie, ist ja so die letzten zwei Rennen, so hat es angefangen, dass sie so ein bisschen Problemchen hatten. Dieses Rennwochenende war ja auch Newey dann auf einmal wieder an der Strecke, obwohl es eigentlich hieß, er ist nicht mehr da. Und am ersten Tag war er noch ohne Red Bull-Klamotten, dann wieder in Red Bull-Klamotten und dann am Ende saß er sogar an der Box irgendwie. Also ganz mysteriös. Ich glaube, der hatte da schon auch immer viel die Finger halt natürlich mit drin, was so ein Rennwochenende angeht und war schon wichtig fürs Team. Und dass der weg ist, ist, glaube ich, ein starker Verlust. Ich glaube, diese ganze Horner und Helmut Marko-Geschichte, ich glaube eigentlich, dass das mittlerweile keinen Einfluss mehr auf die Rennwochenenden hat. Aber ich kann mich natürlich auch irren.
Ja, die müssen als Team natürlich da halt dann auch trotzdem weitermachen, egal was für Querelen da sind und auf welchen Ebenen. Ich kann mir jetzt auch nicht wirklich vorstellen, dass halt ein Wegbleiben von Adrian Newey dazu beiträgt, dass das Auto dann schlechter wird, weil der sitzt ja nicht da drinne und sagt, das muss so eingestellt werden und das muss so eingestellt werden, sondern er ist einfach nur ein mentaler Beistand an der Strecke. Deswegen, nee, vielleicht ist es jetzt dann tatsächlich auch mal so, dass jetzt halt eine Monaco-Strecke denen einfach nicht gelegen hat, genau wie letzte Woche denen Imola dann auch nicht wirklich gelegen hat. Aber das ist ja jetzt dann das, wo es dann anfängt, spannend zu werden. Gut, der hat immer noch mega Vorsprung und die Weltmeisterschaft holt er trotzdem. Aber dass er dann halt schwächelt oder dass Red Bull in Anführungszeichen dann auch mal schwächelt, ist doch toll. Guck mal, vor 2 Wochen haben wir noch Perez gelobt, wie gut der jetzt unterwegs ist und der ist das, was sie für die Nummer 2, der macht das, wofür er bezahlt wird. Und Imola und jetzt hier Monaco war ja auch nicht da.
Ich muss aber einmal kurz einhaken wegen dem Thema, Verstappen holt die Weltmeisterschaft eh. Das ist jetzt schon, also nicht eng, aber enger geworden. Ich glaube, es sind nur noch 31 Punkte zwischen ihm und Leclerc. Das heißt, nochmal ein Wochenende wie in Australien, wo er ein DNF hat. Und schon ist die ganze Kiste wieder enger zusammen. Und wir haben ja jetzt erst 8 Rennen diese Saison hinter uns. Also mir macht das ehrlich gesagt gerade ein bisschen Hoffnung, auch was die Konstrukteursweltmeisterschaft angeht, dass das ganze Ding doch vielleicht hinten raus nochmal spannend wird.
Sehe ich auch mittlerweile weniger sicher wie noch vor ein paar Rennen, weil die anderen Teams von hinten zu stark drücken. Auch gerade jetzt Lando Norris, der ist super stark in den letzten Rennen. McLaren ist auch ein sehr zuverlässiges Team. Die machen recht wenig Fehler in der Strategieabteilung. Also ich sehe das Ding jetzt auch nicht mal ganz so sicher. Und wir sind erst bei Rennen 8. Also da kann sich noch einiges tun. Ich glaube, letztes Jahr zur gleichen Zeit war der Abstand nach vorne raus doch schon wesentlich deutlicher.
Vielleicht kriegen wir dieses Jahr ein Revival von Abu Dhabi 21, nur in bisschen gesitteter und zwischen drei Leuten, also vielleicht zwischen Leclerc, Norris und Verstappen. Aber so von der Spannung her meine ich jetzt.
Nehme ich gerne, keine Frage.
Ich hätte auch nichts dagegen.
Ja, wir haben hier jetzt gerade mal ganz kurz noch nachgesehen, wie der Stand letztes Jahr nach den 8 Rennen war. Also Max lag bei 170 Punkten, dicht gefolgt, ja, mehr oder weniger dicht gefolgt von seinem Teamkollegen mit 117 Punkten. Ja, und diese Saison hat Max 169 Punkte und Leclerc ist bei 138. Ja, es ist. immer noch ein gutes Polster vorhanden, aber ich habe das Gefühl, dass es alles ein bisschen näher zusammengerückt ist, auch wenn man sieht, wie groß der Abstand ist zwischen Erstplatzierten, in dem Fall Max, und dem, der dahinter liegt. Da sieht es schon ein bisschen anders aus als letztes Jahr. Wir müssen nur nach Imola schauen. Da waren es 0,7 Sekunden, die Lando hinter Verstappen war. Und hätte Fahrradkette, wäre das Rennen noch ein paar Runden länger gelaufen. Wer weiß, ob Max überhaupt gewonnen hätte. Also diese super bequemen Abstände zum Rennen vorne managen, die sehe ich gerade nicht mehr so. Deswegen habe ich ein bisschen Hoffnung, dass es zukünftig sich ein bisschen anders gestalten wird und wir doch ein bisschen Spannung im WM-Kampf noch erwarten können.
Man muss ja auch überlegen, auch wenn es jetzt so klingt, okay, letzte Saison hat er 170 nach 8 Rennen, jetzt hat er 169 nach 8 Rennen. Denkt man so, ja, okay, was reden die denn da? Ist ja eigentlich quasi kein Unterschied. Aber, und ich glaube, das muss ich, also ich habe es jetzt aus dem Kopf, ich hoffe, es ist richtig, wir haben ja dieses Mal auch schon drei Sprintwochenenden, heißt, es wurden ja auch schon mehr Punkte vergeben als letztes Jahr zu der Zeit. Da kamen die Sprintrennen, glaube ich, ja erst etwas später in der Saison. Das heißt, er hat zwar genauso viele Punkte, aber es gab halt auch viel mehr Punkte schon zu holen und dementsprechend hat er dann im Vergleich wiederum weniger. Ist zumindest mein Gefühl, weil sonst wären die anderen natürlich auch hinten nicht so nah dran. Ja, also meine Hoffnung ist auch, es geht so weiter und jetzt muss ich wieder mein Fangirl raushängen lassen. Ich hoffe natürlich, dass es ein McLaren-Fahrer ist, der ihn letztendlich ärgern kann.
Die Daumen sind gedrückt.
Danke, danke.
Ja, ich weiß ja gerade nicht, ob das Miniaturwunderland nicht gerade bessere Rennen in Monaco liefert, als uns die tatsächliche Strecke gezeigt hat. Ist mir gerade nur so eingefallen. Die haben ja da irgendwie die große Eröffnung gefeiert, ich glaube am 1. Mai. Ich glaube, da hat ja selbst Lando Norris schon gewonnen.
Ja, böse gesagt, spannender als im Real Life ist ja auch nicht schwer, ne? Also wenn man mal ganz gemein sein will. Aber ja, ich finde das auch ganz cool. Mich ärgert es ein bisschen. Ich war letztes Jahr noch in Hamburg und da hatte das halt noch nicht offen. Und so schnell komme ich auch nicht mehr nach Hamburg. Aber vielleicht dann beim nächsten Mal gucke ich.
Das Rennen an sich war ja nicht besonders spannend, sondern im Vorfeld, bevor es ja überhaupt richtig losgegangen ist, gab es ja dann noch diese Szene mit Ocon und Gasly. Was war da los? Also klar, ne, Ocon versucht, seinen eigenen Teamkollegen zu überholen, wirklich am Anfang vom Rennen und zerstört sich einfach nur selber. Sag, was ist los mit dem?
Ich musste so lachen am Fernseher. Es ist ja fast ein bisschen untergegangen wegen dem Crash zwischen Perez und den beiden Haas-Fahrzeugen. Aber als das dann eingeblendet wurde, dachte ich so, boah, die beiden alten Streithähne, ne? Die werden sich auch einfach, also die werden keine Freunde mehr in diesem Leben. Ich frage mich immer noch, wer bei Alpine auf die Idee gekommen ist, dass das eine gute Idee ist, die beiden zusammen in ein Team zu setzen. Also wenn es so weitergeht, gibt es da irgendwann auch nochmal einen richtig, richtig krassen Crash.
Lustig finde ich ja jetzt auch nur wieder, dass es einen Crash jetzt zwischen den Teamkollegen gab. Und sofort im Anschluss in sämtlichen Medien berichtet wird, dass Ocon noch vor Kanada ausgetauscht werden sollte. Also, wie sicher glaubt ihr, passiert das? Ich glaube nicht dran, aber mich würde mal eure Meinung dazu interessieren.
Ich würde sagen, auf keinen Fall. Ich glaube nicht, dass sie das machen, weil was haben sie für eine Alternative, die deutlich besser ist? Okay, sie könnten Duhin, ihren Ersatzfahrer da reinsetzen. Aber dass jetzt so die Verbesserung ist, weiß ich auch nicht. Können sie lieber noch hoffen, dass die beiden Streithähne sich mal ein bisschen gerafft kriegen und zumindest vielleicht im Startfeld nicht mehr nebeneinander sind und sich deswegen nicht in die Quere kommen. Also ich halte es auch für unwahrscheinlich. Ich fand es ein bisschen lustig, weil man sich Ocons Insta-Story angeguckt hat. Die sind ja immer 24 Stunden da. Der hatte Samstag nach der Quali irgendwas gepostet von wegen, ja, war sein Fehler, dass die Quali nicht so gut lief. Morgen kommt das Rennen, let's go. Und dann hat immer die nächste Slide einfach nach dem Rennen, ja, war mein Fehler, dass wir gecrashed sind. Also ich dachte, also, ja, okay, das ist ja auch ein Wochenende zum Vergessen für ihn. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass sie den jetzt während der Saison ersetzen. Höchstens dann, wenn es wirklich ganz kacke läuft in der Sommerpause. Aber ich glaube nicht, dass sie den Red Bull Move machen.
Nee, ich glaube auch, dass er in Kanada wieder im Auto sitzen wird. Auch wenn der Alpine-Boss da gesagt hat, so, das hat Konsequenzen. Ich glaube auch, dass er das noch zu Ende fährt. Dann kriegt er am Ende des Jahres den Vertrag da nicht verlängert und muss sich halt nach einem Alternativteam umgucken. Und dann strukturieren die sich neu. Ob die dann Gasly behalten, boah, weiß ich nicht. Also klar, ist französisches Team. Ich glaube, die wollten da halt einen schönen auf französische Nationalmannschaft machen. Ja, der eine hat jetzt sich selber rausgekegelt mit der Aktion. So gehst du nicht gegen deinen Teamkollegen rein. Und ja, ich wüsste jetzt aber auch nicht, gut, dann nehmen sie Doohan. Aber ob sie dann halt nächstes Jahr wieder gut und konkurrenzfähig dabei sind, weiß ich jetzt nicht. Wobei die sich ja schon berappelt haben in den letzten paar Rennen.
Und das ist auch ein Grund, warum ich nicht glaube, dass sie den Ocon gegen den Doohan austauschen. Was bringt denn der für Erfahrung mit? Gleich null. Maximale Sim-Erfahrung. Und das war's dann natürlich auch. Und ich glaube, wenn du so eine Fehlentwicklung von Auto hast, dann brauchst du auch einen Fahrer, der das Team kennt, der das Auto kennt und der schon mehrjährige Formel-1-Erfahrung hat und dann irgendwo ein Feedback geben kann und mithilft, das Auto wieder nach vorne zu bringen. Da brauchst du keinen Rookie, der noch nie wirklich in einem Formel-1-Auto mitgeraced ist, der dir da nicht helfen kann, der erstmal selbst mit sich, seinem Leben und dem Auto klarkommen muss. Also für mich macht das gar keinen Sinn. Dann eher in Kauf nehmen, dass es nochmal zu dem einen oder anderen Crash kommt. Aber ja, Konsequenzen können sehr vielschichtig sein, sei es jetzt, dass er irgendwie eine Strafzahlung leisten muss oder ja, irgendwelche anderen Dinge. Aber ich glaube auch nicht, dass sie ihn ersetzen. Das macht in meinen Augen keinen Sinn. Zumindest nicht unterjährig. Also klar, ich sehe es auch so kommen, dass zumindest einer der beiden Fahrer für nächstes Jahr keinen Vertrag mehr bekommen wird bei Alpine. Aber das Austauschen, den Red Bull-Move, Claudia, wie du es so schön genannt hast, sehe ich bei Alpine auch nicht.
Wobei man ja sagen muss, dass Doohan jetzt schon gelobt wurde, weil der ja wohl im Simulator ziemlich gute Arbeit geleistet hat und geholfen hat, das Auto jetzt halt so zu verbessern, wie es verbessert wurde. Aber ich gebe dir schon recht, es ist natürlich nochmal ein Unterschied, im Simulator zu sitzen oder mal ein freies Training zu fahren oder halt im richtigen Renngeschehen so ein Formel-1-Auto zu bewegen. Ja, also es bleibt spannend. Es wäre auf jeden Fall für Netflix, würde sich freuen, wenn das passiert. Und es wäre natürlich für die Spannung auch ganz cool, aber ich glaube auch nicht dran.
Lasst uns doch noch mal über den Crash am Anfang des Rennens etwas sinnieren. Wer hat in euren Augen Schuld an diesem Rennunfall?
So im ersten Moment, wenn du es gesehen hast, kam direkt Magnussen, wer sonst? Dann kamen so ein bisschen die Bilder nach und nach. Trotzdem sehe ich so zu 70% immer noch den Fehler bei Magnussen, weil der in die Bande, also Kettenreaktionen dann halt auch, ne, geht in die Bande, trifft dann Perez sehr unglücklich und Hülkenberg kommt gerade noch dran vorbei. Und dann gabeln sie ihn aber doch noch auf und zu dritt stehen sie dann da und es, ja, ist für alle drei dann zu Ende. Also ich weiß jetzt nicht, ob man Magnussen dann da noch mit Strafpunkten oder sowas jagen muss, aber er ist der Auslöser für mich in dieser kompletten Kette.
Ich muss sagen, bei mir war es am Anfang genau andersrum. Im ersten Moment habe ich es eher bei Perez gesehen, weil ich dachte so, hä, was veranstaltet Perez denn da? Warum zieht der rüber, sag ich mal? Aber als dann so die ganzen Onboard-Aufnahmen und so kam, dachte ich mir so, ja, okay, Magnussen ist schon ein bisschen überoptimistisch. Also der weiß ja auch, wie die Strecke verläuft und dass die Leitplanke da halt so ein bisschen, sag ich mal, den Knick macht und ist trotzdem daneben gefahren. Also ich frage mich halt, wo wollte er hin? Er hätte im letzten Moment immer noch ein bisschen abbremsen und zurückziehen können, hat aber natürlich in seiner Rambo-Art wieder einfach draufgehalten. Meinen Augen hätte es auch eine Strafe für ihn geben sollen, weil ich finde, das war kein normaler Rennunfall. Man ist aus Versehen irgendwie aneinander gekommen, sondern der hat einfach wieder stumpf draufgehalten, da wo kein Platz war. Und wenn man dann guckt, so ein Ocon kriegt irgendwie 10 Sekunden beziehungsweise jetzt 5 Gridplätze fürs nächste Rennen und Magnussen gar nichts, finde ich schon ein bisschen schwierig.
Ich glaube, ich habe es in unserer Gruppe geschrieben. Man hat ja dann irgendwie den Crash kurz gesehen, dass dieses Monocoque da über die Piste geschlittert ist. Dann gab es ja die Wiederholung und ich sehe nur, Magnussen ist involviert. Und da habe ich dann, glaube ich, noch in dem Moment geschrieben, war ja klar und Magnussen ist wieder schuld, weil du tatsächlich schon so vorurteilsbehaftet bist. Du siehst den Haas von Magnussen und gehst immer direkt davon aus, dass er irgendwas damit zu tun hat. Bei der genaueren Analyse bin ich aber, genau wie du, Rebecca, auch der Meinung, dass er irgendwo so ein bisschen, ja, der Anstifter der ganzen Situation war. Er hat wieder stumpf draufgehalten, er hat nicht zurückgeschreckt, was meiner Meinung nach einfach wieder total bescheuert ist, in der ersten Runde wieder so Gas zu geben und sich unbedingt irgendwo durchdrücken zu wollen, wo einfach kein Platz ist. Und ich bin auch der Meinung, dass man ihm da jetzt mal eine Strafe aufs Auge hat drücken müssen, dass er da mal ein Wochenende frei hat, weil anders lernt er das scheinbar auch nicht. Ich meine, mit Geschwindigkeitssündern auf der Autobahn ist es ja ähnlich. Beim ersten Vergehen zahlst du noch. Wenn du dann in relativ kurzer Zeit wieder den gleichen Fehler machst, dann musst du mehr bezahlen und mal 4 Wochen laufen. Also warum nicht auch bei Magnus und so? Vielleicht denkt er dann zukünftig mal ein bisschen nach. Aber wenn es dann keine Konsequenzen gibt, wird er wahrscheinlich nicht draus lernen. Völlig unnötig wieder in meinen Augen.
Ich finde, man muss ja auch einfach mal wieder überlegen, worum ging es da, ne? Die waren ganz, ganz hinten im Feld. Es ging um die goldene Ananas, blöd gesagt. Also es war noch nicht mal, dass der dann auf einmal den einen Platz und dann hat der Punkte oder so, sondern es war wieder, wie auch letztes Mal, so komplett unnötig einfach. Also in meinen Augen langsam, den sollte man vielleicht mal die Saison austauschen, weil der bringt, finde ich, im Moment wirklich keinen Mehrwert, außer dass er für Crash sorgt.
Die sind, glaube ich, aber dann auch im Moment etwas alternativlos. Also wen wollen sie da reinsetzen oder wen wollen sie nehmen? Birman wird da schon ins Gespräch gebracht, aber ich glaube auch nicht, dass sie da, ja, wobei vielleicht schmeißen sie ihn doch frühzeitig raus aufgrund dieser verschiedensten Aktionen, die er dann gebracht hat. Also es ist schon hart, was gerade bei dem los ist. Wundert man sich auch eigentlich drüber, weil der letztes Jahr irgendwie gefühlt noch sehr ruhig unterwegs war und jetzt häuft sich das so alles auf einmal. Der ist ja auch nun mal halt keine 18 mehr, dass man meint, dass er da sich erstmal noch rantasten müsste oder so, sondern der ist ein gestandener Mann, zweifacher Vater. Also da sollte man ja davon ausgehen, dass der Heißschworn aus ihm raus ist, aber ich glaube, ist halber Spanier gefühlt.
Ich habe das Gefühl, was damit reinspielt, ist, dass Hülkenberg so stark ist, sage ich mal. Der ist ja in der Quali und so schon immer deutlich besser als Magnussen und hat auch den Punkt für Haas geholt und so. Und ich glaube, er hat auch das Gefühl, okay, er muss jetzt irgendwie die besseren Leistungen bringen, hat aber absolut nicht das Feingefühl dafür, wie man das macht. Also im Moment geht er ja eher genau in die andere Richtung, als dass er beweist, dass er auch so gut ist wie Hülkenberg mit dem Auto, sondern zerschrottet einfach nur alles. Ja, also ich finde auch, so wie du sagst, es ist ein erwachsener Mann, der ist Vater von einer kleinen Tochter. Da würde man, auch wenn es dann in dem Moment, wo man im Cockpit sitzt, wahrscheinlich einfach die Racer-Persönlichkeit angeht, aber vielleicht sollte dann bei ihm die Racer-Persönlichkeit mal zu einem Persönlichkeitstraining gehen oder so und seinen Hitzkopf unter Kontrolle kriegen.
Gut, das ist ja aber der Magnussen, den wir eigentlich schon immer kennen, der sich jetzt die letzten 2 Jahre ein bisschen zurückgehalten hat. Aber letztendlich ist es wieder genau der Magnussen, den wir aus 2020 in den Jahren zuvor gekannt haben.
Und der ja auch nicht ohne Grund irgendwann auf die Straße gesetzt wurde, ne? Also wenn das so weitergeht, würde es mich nicht wundern, wenn Haas das wieder macht.
So sieht's aus. Ich glaube aber auch nicht daran, dass er nächstes Jahr noch im Cockpit sitzen wird. Ich denke, Haas wird sich nächstes Jahr mit einer komplett neuen Fahrerbesetzung zeigen.
Glaubst du, die trauen sich wieder, 2 Rookies da reinzusetzen? Letztes Mal mit Matsuspin war ja auch eher so semi-erfolgreich. Und man hört ja so, Berman soll ja das eine Cockpit kriegen, aber also welcher erfahrene Fahrer will das zweite haben? Also das sehe ich eher schwierig, dass sie vielleicht, und Hülkenberg ist ja auf jeden Fall weg, dass sie vielleicht aus der Not heraus ihn dann behalten.
Daniel Ricciardo könnte vielleicht ab nächstem Jahr keine weiteren Perspektiven mehr haben.
Aber da sollte Ricciardo ja auch den eigenen Anstand und Selbstrespekt haben, das nicht zu machen. Also dann soll er lieber aufhören.
Er hat sich ins Red Bull Junior Team gesetzt. Also bei dem glaube ich mittlerweile, dass die Verzweiflung über Selbstwertgefühl steht. Nein, Aktuell sehe ich auch niemanden unter den erfahrenen Fahrern für Haas im Cockpit sitzen nächstes Jahr. Aber es sind noch so viele Cockpits offen. Wir wissen noch nicht, was die anderen Teams machen, gerade so die ganzen Mittelfeld-Teams. Ich glaube, so in 2, 3 Monaten, wenn wir ein bisschen eher wissen, wohin der Weg in den ganzen Teams führt und die ein oder anderen Personalien auf einmal auf der Straße sitzen, wird sich dann wahrscheinlich doch etwas ergeben. Und vielleicht spekuliert Haas auch, ja auch genau darauf, dass da der ein oder andere Fahrer, der vielleicht nicht unbedingt für ein Top-Team geeignet ist, dann auf der Straße steht und irgendwo einen Mehrwert für Haas hätte. Also 2 Rookies sehe ich nicht, aber zumindest einen in Form von Behrmann.
Ja, was sagt ihr denn zur Sonderlackierung von McLaren an diesem Wochenende? Jetzt kann man ja mal vielleicht schön vergleichen mit der Sonderlackierung von Ferrari in Imola. Was ist bei euch Platz 1, Platz 2?
Ich hatte voll Lust auf Sprite.
Aber besser als dieses komische blau-rote Matschgedöns.
Ja. Nämlich lieber die Sprite. Sonderlich hübsch fand ich es jetzt nicht. Hübscher daran als jetzt an diesem komischen Blau-Rot von Ferrari fand ich die Message, die dahinter steckte. Deswegen habe ich da beide Augen zugedrückt, aber optisch gefallen hat es mir jetzt auch nicht so.
Nicht? Also ich fand es halt wenigstens stimmig im Gegensatz zu Ferrari. Ich fand Ferrari mit diesem Blau, das war ganz grauenhaft. Aber jetzt so, das waren ja die Senderfarben und so, also wie du sagst, ne, die Message dahinter. Aber ich finde auch, das Gesamtbild war einfach stimmiger.
Also die Farben sind halt harmonischer, ne? Also Gelb und das Grün, das passt halt besser zueinander als das Rot und dieses ins Auge springende Blau, was, also wir ja da schon gesagt hatten in Miami, so Gott, was ist denn da passiert? Also hatte einer mit der Tinte rumgeklickst. Also das ist natürlich halt in den Abstimmungen, was die Senna-Farben angeht, einfach viel schöner gewesen. Aber ich mittlerweile sage ich auch, nee, der muss orange sein. Also da bitte beim nächsten Mal wieder orange. Und diese einmalige Sondergeschichte ist okay.
Es wurde ja eigentlich auch vorher ganz viel darauf getippt, dass es weiß-rot wird, wie der alte McLaren.
Das hätte für mich auch mehr Sinn gemacht.
Ja, weil halt irgendwie das ganze Merch und sowas, die auch für Monaco vorweg rausgebracht haben, war halt alles irgendwie mit rot-weißen Akzenten. Und dann waren doch schon einige überrascht, dass es auf einmal dieses Gelb-Grün ist und halt nicht quasi das Revival von dieser weiß-roten Lackierung. Weil es gab jetzt auch ein Lego-Set von dem alten McLaren, was noch rausgekommen ist. Und alle dachten, okay, so schließt sich dann der Kreis mit der Sonderlackierung. Aber da haben McLaren alle mal schön an der Nase rumgeführt. So wie Alpine am Anfang mit der pinken Lackierung, wo dann gefühlt 1 Zentimeter pink war und alle dachten, es wird ein ganz pinkes Auto.
Lag es vielleicht daran, dass McLaren diese Farben dann gewählt hat, weil Vettel diese Senna-Kollektion vorgestellt hatte in Imola, die ja auch die Farbgebung ist, also eigentlich ja angelehnt an die brasilianische Fahne. Oder war es im Designteam schon länger die Überlegung, das in die Richtung zu machen? Also jetzt müsste man einen kennen, der im Designteam arbeitet.
Also ich bin mir sehr sicher, dass die das längerfristig planen und nicht jetzt nach, also nicht innerhalb von einer Woche, war ja nur dazwischen, dass sie das komplett über den Haufen hauen. Es ist ja halt, ich glaube, es ist ja Sennas Helm gewesen, der auch die Farben hat und wie du sagst, Brasilien-Flagge und so. Es sollte halt einfach quasi so das Revival und halt wirklich so das Statement sein, also das ist für ihn. Und nicht irgendwie eine alte Lackierung nur, die er mal gefahren ist. So, das verstehe ich schon. Man muss es halt mögen. Ich finde, es gibt schlechtere Sonderlackierungen. Es gibt auf jeden Fall auch bessere Sonderlackierungen. Aber overall konnte man damit leben. Das Einzige, was ich ein bisschen gestört habe, ist, dass die Boxencrew immer noch die Papaya-Overalls anhatte. Und das war mir ein kleiner Dorn im Auge, weil ich das sehr unsatisfying fand, dass sie das nicht komplett durchgebrandet haben, sondern wirklich nur die Autos und die Fahrer in den Farben gekleidet haben.
Die müssen ja auch an das Budget Cap denken, bitte, weil das fällt ja auch mit da rein.
Ja, das stimmt. Und manche von den McLaren-Mechanikern, ich weiß gar nicht warum, die haben ja jetzt so gelbliche Overalls eher und nicht die Papaya-farbenen. Ich weiß nicht, ob das irgendwas mit der Rolle in dem Team zu tun hat. Da bin ich aber auch jedes Mal verwirrt, warum da manche eher so einen Gelbstich in ihrem Anzug haben. Ich bin aber auch dafür, dass sie nächstes Rennen wieder schön in ihren Papaya-Farben unterwegs sind.
Ja, jetzt haben wir für ein eigentlich recht langweiliges Rennen ja doch noch einiges zusammenbekommen an Themen, über die wir mit euch reden wollten. Fehlt nur noch unsere Abschlusskategorie Winner and Loser. Claudia, als unser Gast, möchtest du starten, indem du uns deinen persönlichen Gewinner und deinen persönlichen Verlierer für das Wochenende präsentierst?
Ja, also Gewinner, ich denke, da werden wir uns dann auch soweit wieder einig sein. Also Leclerc, perfektes Wochenende durchgezogen, alles gewonnen oder fast alles. Und ja gut, lag an der Strecke. Das ist ihm, hat ihm gut in die Karten gespielt, deswegen, aber blind dran vorbeizulaufen und ihn nicht zum Gewinner zu machen, wäre halt total unfair. Und Loser, ich nehme Ocon. Wie kann man seinem Teamkollegen da so auf den Radkasten drüber rollen? Also.
Rebecca, machst du weiter für uns?
Ja, gerne. Also ich schließe mich bei Mürner auf jeden Fall an. Das ist für mich auch Leclerc. Ich glaube, da gibt es auch wenig Optionen dieses Wochenende. Natürlich sein erster Heimsieg und endlich überhaupt mal wieder für einen Sieg für ihn nach so vielen Rennen. Deswegen für mich der Sieger des Wochenendes. Und als Verlierer habe ich ein bisschen geschwankt, aber ich glaube, ich entscheide mich für Perez, auch wenn wir gerade sehr viel über Magnussen abgelästert haben. Aber Perez ist einfach, wenn man sich die Quali anguckt, das war halt komplett Katastrophe. Ich glaube, P18 qualifiziert. Dann der Crash am Anfang des Rennens, natürlich nicht unbedingt sein Verschulden, aber trotzdem, ja, deswegen für mich der Verlierer des Wochenendes. Dani, wie sieht's bei dir aus?
Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube, mein Gewinner wird sehr ungewöhnlich. Ich würde nämlich sagen, mein persönlicher Gewinner ist George Russell. Der ist ein komplettes Rennen mit einem Satz Mediums durchgefahren. Also das muss man auch erstmal schaffen, so reifenschonend zu fahren, dass man, ich glaube, es waren 77 Runden auf einem Satz Mediums verbringen kann. Was mich dann auch zu meinem Verlierer der Woche bringt. Also das eine und das andere gehen Hand in Hand. Pirelli. Ich bin echt entsetzt darüber, dass uns der Reifenhersteller eigentlich ein klein wenig Spaß genommen hat, indem die Reifenmischung einfach schon wieder überhaupt nicht zu den Asphaltverhältnissen gepasst hat. Auf manchen Strecken haben wir einen extrem hohen Reifenverschleiß, dass die Reifen vielleicht nach 5 Runden schon so dermaßen durch sind, dass gar nichts mehr geht. Und jetzt sind die Reifen irgendwie zu hart von der Mischung, ich weiß es nicht, dass die Fahrer mit einem Satz Medium ein komplettes Rennen durchfahren können und uns dadurch die absolute Spannung genommen haben. Ja. Mal ein paar ungewöhnliche Verlierer und Gewinner von meiner Seite aus.
Ja, ist ja auch mal ganz gut, dass wir uns nicht immer alle einig sind.
Ja, also die Palette war ja auch echt groß aus dem Pool der Gewinner und Versager.
Das stimmt. Ja, ansonsten hätten wir an der Stelle ja immer die News der Woche für euch, aber ehrlich gesagt, wirkliche News gab es nicht. Deswegen würden wir den Punkt heute mal überspringen. Und sind damit auch schon am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Als nächstes steht dann das Rennen in Kanada an. Wieder ein ganz normales Rennwochenende ohne Sprintrennen. Allerdings erst in 2 Wochen. Also nächste Woche haben wir jetzt am Wochenende einmal Pause. Und ja, in der Zwischenzeit, wenn euch da ein bisschen langweilig wird, könnt ihr natürlich wie immer auf unseren Social Media Kanälen vorbeigucken. Findet uns auf Instagram, TikTok und Twitter unter Pitlane Crew F1. Schaut da gern vorbei, da gibt es das eine oder andere Meme und natürlich informieren wir euch immer, wenn die neuen Folgen online kommen oder es irgendwelche spannenden News aus der Welt der Formel 1 gibt. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, danke an Dani und Claudia, dass ihr heute dabei wart. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.